BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch, sagte Johannes Hitzelberger. Der Klimawandel ist für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer eine Herausforderung. Aber natürlich nicht nur. Der Klimawandel wirkt sich zunehmend aufs Wetter in Deutschland aus. Durch die steigenden Treibhausgasemissionen erwärmt sich die Atmosphäre, was die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen wie Starkregen, Hagel, Sturm oder Hitze erhöht. Für Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden bedeutet das, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden. Gleichzeitig bietet eine vorausschauende Analyse eines Gebäudes die Chance, den Energieverbrauch zu senken, CO2-Emissionen zu reduzieren und auch den Wohnkomfort langfristig zu verbessern. Genau für diese Herausforderungen hat die Verbraucherzentrale Bayern ein maßgeschneidertes Beratungsangebot entwickelt. Und dabei arbeitet die Verbraucherzentrale mit regionalen Partnern zusammen beim Beratungsangebot. Und das nutzen wir heute mit dem Energieberater Peter Andreas Tschische. Peter Andreas Tschische ist in Kempten zu Hause, mit ihm bin ich jetzt verbunden und er arbeitet bei EZA, dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Das erklärt uns gleich, um was es sich da handelt, als Kooperationspartner der Verbraucherzentrale Bayern. Grüß Gott und guten Morgen nach Kempten, Herr Andreas Tschische.
Guten Morgen.
Ja, jetzt habe ich gerade schon angesprochen, dieses Thema Klimawandel und Extremwetterereignisse als Herausforderung für Eigentümer. Jetzt, wenn man auf die Statistik schaut, dann lese ich, in Deutschland gibt es gerade mal 47% Wohneigentümer. Also das heißt, nicht einmal jeder oder jede zweite in Deutschland wohnt in den eigenen vier Wänden. Das ist deutlich weniger als im EU-Schnitt. Aber unser Thema, da haben wir im Vorgespräch ja schon mitgekriegt oder sind wir drauf gekommen, unser Thema interessiert ja nicht nur Eigentümer, oder?
Das ist richtig. Also dieses Thema ist auch interessant für Mieter, denn jeder Mieter kann auch von sogenannten Starkwetterereignissen betroffen sein. Und auch als Mieter hat man die Möglichkeit, mit gering investiven Maßnahmen Vorsorge zu treffen.
Was diese Maßnahmen sein können, wie Schäden aussehen könnten und wie man dieser ganzen Thematik begegnet, das erfahren wir in den kommenden zwei Stunden. Und obendrein möchte ich natürlich nur gern von dem Allgäuer ein bisschen dieses Umweltzentrum erklärt kriegen, das ja jetzt schon seit über 25 Jahren tätig ist in Kempten und in der Region. Der Energieberater Peter Andreas Tschische heute bei uns zu Gast, vielmehr zugeschaltet aus Kempten. Herr Andreas Tschische, Sie sind Energieberater. Die korrekte Bezeichnung ist, wenn ich das zitiere von der Homepage von EZA, fachlicher Leiter Energieberatung, Projektleiter Passivhauszertifizierung und Fachwissen. Sie sind über die EZA Kooperationspartner der Verbraucherzentrale Bayern in Energiefragen. Jetzt stellen Sie uns aber doch zuerst einmal sozusagen Ihren eigenen Stall vor, EZA, Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Was verbirgt sich da dahinter alles?
Also das Energie- und Umweltzentrum Allgäu, abgekürzt EZA, ist eine gemeinnützige GmbH zur Förderung erneuerbarer Energien und effizienter Energienutzung und wird getragen, also zumindest ideell, von Kommunen, Wirtschaft und Initiativen des Allgäus. Die EZA bietet in verschiedensten Bereichen Dienstleistungen an. Das fängt an bei der Bau- und Energieberatung für Privatleute, also ganz egal, ob das Hausbesitzer sind oder Mieter. Hier bieten wir an Telefonberatung zweimal in der Woche. Dann haben wir im ganzen Allgäu verteilt Energieberatungsstellen, an denen die Ratsuchenden zu uns kommen können. Und des Weiteren bieten wir auch noch zum Beispiel sogenannte Vorortberatungen an, bei denen das Gebäude begangen wird und zu verschiedenen Themen halt Stellung genommen wird. Dann haben wir einen Fördermittelcheck, Energietipps, Energieberatung für Wohnungseigentümergemeinschaften, Vorträge und Veranstaltungen für Privatleute. Dann haben wir eigene Abteilung für die Weiterbildung. Hier bieten wir für Fachseminare und Kurse an, vorrangig für Fachleute. Dann sind wir im Bereich der Kommunen tätig. Hier betreuen wir kommunale Gebäude und Anlagen, machen kommunale Wärmeplanung, Aktion für Bürger, stellen Energienutzungspläne, Konzepte und Bilanzen auf, arbeiten mit Schulen und Kindergärten und bieten auch hier eine Förderberatung an. Dann sind wir auch noch tätig für Unternehmen. Hier machen wir Energieberatung und Energieaudits. Dann haben wir zwei Netzwerke.
Was heißt das? Was war das, was Sie zum Schluss nur genannt haben?
Energie, bei Unternehmen? Ein Energieaudit.
Ja. Was versteht man darunter?
Da wird halt geschaut, welche Energieströme und Verbräuche in Betrieben oder Unternehmen sind und wie man die optimieren kann. Zuerst mal wird das Ganze erfasst und dann wird nach Optimierungspotenzial geschaut. Genau.
Dann also, haben wir. Das Portfolio, wenn ich es mal so nennen darf, erstreckt sich tatsächlich von Privathaushalt über Handwerker, sage ich mal Bauherr, Hausbesitzer, Architekt und Sie haben es ja genannt, eben Kommune, bis zu Unternehmen. Also
bis zu Unternehmen.
Breites Angebot.
Mhm. Ein breites Angebot sind halt vorrangig eben Beratungsleistungen. Genau. Mhm. Mhm. Dann haben wir eben noch Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Allgäuer Altbautage oder den Allgäuer Hausbesichtigungstag, wir eben immer wiederkehrend durchführen. Das ist so ganz grob umrissen, das, was EZA eben anbietet.
Mit welcher Manpower sind Sie unterwegs? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da versammelt beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu?
Circa 50 Mitarbeiter.
In
Teilzeit und Vollzeit,
Wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, der Startschuss für EZA war im November 1998 und seit über 25 Jahren gibt es also engagierte Arbeit von Ihrem Zentrum, um erneuerbare Energien zu unterstützen oder das an den Mann und die Frau zu bringen. Wie schildern Sie doch mal, wenn Sie eventuell Zahlen parat haben, wie sich das verändert hat? Ich habe irgendwo was gelesen, dass damals bei der Gründung der Anteil der Nettostromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Stromverbrauch damals war bei 5%.
Das ist korrekt. Also damals, wo die ESA gestartet hat mit dem Herrn Samali als Geschäftsführer und soweit ich weiß, einer Sekretärin und einem Energieberater, war das sehr, sehr niedrig. Derzeit ist es im Allgäu, soweit mir bekannt ist, schon über 60%. Also gerade im Strombereich.
Wobei jetzt ist natürlich die Stromproduktion ja nur ein Rädchen im Klimaschutz, muss man sagen.
Vollkommen richtig.
Sie sind eben so breit aufgestellt, dass Sie versuchen, alles abzudecken, was damit zusammenhängt.
Korrekt.
In diesen 25 Jahren hätten Sie da jetzt, wenn ich ganz aus dem Bauch mal so nachfrage, irgendwie einen Höhepunkt, ein Highlight, wo Sie sagen, da hat die EZA, also Sie leisten ja seitdem Pionierarbeit, möchte ich sagen, aber würden Sie irgendwas rausgreifen, wo man sagen kann, da haben wir mal was, haben wir sowas derartiges, Innovatives angeschoben oder auch für die in der breiten Wirkung Erfolgreiches?
Also in der breiten Wirkung ist es schon sehr erfolgreich. Also wir werden wir sind natürlich in ganz Deutschland, also tätig auch in verschiedenen Projekten. Und dort wird die EZA immer hervorgehoben, dass eben dieses Thema so in die Breite gekommen ist. Das ist nicht in allen Bundesländern oder Kommunen so selbstverständlich. Und dort, also in Bezug auf erneuerbare Energien ist das Allgäu unter anderem auch wegen EZA bei diesem Thema einfach schon weiter wie viele andere Regionen in Deutschland. Also es wird immer wieder von außen uns bestätigt.
Aber es ist ja eben so, und das ist ja auch das Anliegen unserer heutigen Service-Sendung, wenn ich diesen Titel geben darf, dass man, das Ganze ist ja eben, betrifft ja nicht nur Allgäu und ihre Beratungsoffenheit geht ja weit darüber hinaus. Deswegen auch die Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern.
Korrekt. Also wir bieten eben Dienstleistungen der Verbraucherzentrale Bayern an. Wir bieten es halt für unsere Region an. Aber das sind Aktionen oder Beratungsangebote, wo es praktisch in jeder Kommune oder größeren Stadt in Bayern über die Verbraucherzentrale gibt. Genau. Und die Verbraucherzentrale hat im Normalfall ja keine eigenen angestellten Energieberater, sondern das sind halt so Energieberater wie bei der EZA, die bestimmte Qualifikationen erfüllen müssen, um dort bei der Verbraucherzentrale als Energieberater aufgenommen zu werden.
Mhm. Wie die Kooperation noch zustande gekommen ist, und da tauchen wir gleich ein bisschen weiter ein. Bei erneuerbaren Energien ist es hoffentlich auch noch nicht zu spät, wenn ich diesen laxen Übergang probieren darf. Herr Andreas Tschische, Sie sind Energieberater bei EZA in Kempten, als Kooperationspartner der Verbraucherzentrale Bayern. Jetzt EZA, Sie haben es uns ja gerade schon ein bisschen vorgestellt, Ihr Unternehmen, ein Allgäuer Unternehmen, das aber natürlich beratungstechnisch ganz offen im Gebiet und tätig ist. Vor 2024 war 25 Jahre Jubiläum EZA, wo Sie sich als Energie- und Umweltzentrum Allgäu dieser Belange annehmen. Jetzt, wenn ich in Ihre Biografie noch kurz schauen darf, bevor wir bei der Verbraucherzentrale und der Kooperation anknüpfen, was hat Sie denn zu diesem Thema gebracht? Sie sind ein Diplom-Ingenieur von der Berufsbezeichnung her, wenn ich das richtig weiß. Was hat Sie in diese Richtung gebracht oder überhaupt, wo kamen da Impulse her?
Also ich habe nach meinem Abitur vor 40 Jahren ungefähr Holztechnik studiert, war dann einige Jahre in der Fertighausindustrie bzw. Großzimmerei tätig und habe mich dann selbstständig gemacht mit dem Ingenieurbüro. Und mit der Gründung von einer Familie habe ich mir nach einer anderen Tätigkeit umgesehen und dort hat sich halt die Möglichkeit ergeben, für mich bei EZA zu beginnen. Ich bin schon seit ca. 30 Jahren beratender Ingenieur mit dem Schwerpunkt thermische Bauphysik und aus dem Grund interessiert mich natürlich der Einsatz von Energie schon immer, vor allem der effiziente Einsatz von Energie. Und ich bin dort eben schon seit über 30 Jahren auch in der Beratung tätig. Und mich hat einfach der Job bei EZA gereizt, weil er einfach sehr, sehr vielfältig ist. Und im Gegensatz zu meinem früheren Beschäftigungsverhältnissen damit verbunden war, dass ich mit dem Fahrrad, also einen sehr, sehr kurzen Weg habe, um arbeiten zu gehen, beziehungsweise mit dem Homeoffice jetzt gar keinen Weg mehr habe. Und ich bin halt vor EZA ca. 50.000 Kilometer im Jahr Auto gefahren. Und genau, das war für mich eine Win-Win-Situation sozusagen.
Sie sind das auch nur noch als kleiner Seitenschlenker, als weitere Facette Ihrer Beratungstätigkeit oder Ihres beruflichen Betätigungsfeldes Projektleiter Passivhauszertifizierung. Ich habe in dem Zusammenhang, weil das, muss ich gestehen, gar nicht meine Thematik ist, nochmal ein bisschen nachgeschaut, Passivhaus, und da macht man natürlich macht man ein neues Fass auf, Passivhaus und Niedrigenergiehaus. Wenn Sie da noch einen kurzen Schwenk machen auf Ihre Tätigkeit.
Also ich bin sogenannter akkreditierter Zertifizierer für Passivhaus und habe dort eine Lizenz vom Passivhaus-Institut in Darmstadt. Und das Passivhaus an sich ist halt eine Form von Haus oder des Bauens, welches das Ziel hat, möglichst wenig Energie im Bestand zu verbrauchen. Also da wird mehr auf die Hülle und die Effizienz gerichtet, wie auf den Verbrauch. Also über die Dämmung und eine Lüftungsanlage soll halt der Verbrauch im Gebäude an Heizenergie so gering wie möglich gehalten werden. Aber es ist klar, auch in einem Passivhaus braucht man eine Heizung, zumindest um das warme Wasser herzustellen. Genau. Mhm. Und dort gibt es halt ein bestimmtes Verfahren, wie so Gebäude geprüft werden. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 2009.
Also schon eine ganze Zeit lang in diesem Bereich unterwegs. Ja.
Genau. Allerdings ist die Nachfrage nach einem Passivhaus stark rückläufig. Hängt auch damit zusammen, die Förderung vom Neubau ist rückläufig und geringer wie früher und das Thema Passivhaus taucht in dieser Form der Förderung einfach nicht mehr auf.
Genau. Also ist es eine Frage der Förderung oder gibt es generell, ich sage jetzt mal Passivhaus-Skeptiker, die sagen, naja, also was da so zumindest als Klischee umeinander schwirrt und nicht lüften und keine Frischluft und all dieses, ich sage mal, dieses künstlich erzeugte Klima, mag ja vielleicht Skeptiker auf den Plan rufen. Vielleicht dann lieber erst nur ein Niedrigenergiehaus, bevor ich dann sozusagen den nächsten Schritt mache.
Genau, also der Begriff an sich ist aus meiner Sicht also eher negativ besetzt, wobei es eben so ist, dass ich wohne selber seit 20 Jahren in so einem Gebäude. Wir machen halt im Winter die Fenster und Türen so wenig auf wie möglich. Der Rest des Jahres spielt es überhaupt keine Rolle. Und ich finde halt den großen Vorteil an dieser Form von Gebäude, man kann halt mit einer sehr kleinen Heizung oder mit einfacher Gebäudetechnik einen hohen Komfort erreichen. Das also, finde ich das Interessante an dieser Form des Bauens.
Da können wir eine eigene Sendung drüber natürlich machen. Ja.
Und was man natürlich auch sagen muss, es taucht immer wieder die Frage aus, rechnet sich das?
Ich wollte gerade sagen, für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wird wahrscheinlich auch jetzt im weiteren Verlauf der Sendung, wenn wir über die Extremwetterereignisse sprechen, die möglichen Schäden und eben die Maßnahmen zur Vorbeugung und so weiter, ein Aspekt, der ganz schnell in den Kopf schießt, ist ja, Moment da mal, das ist ja alles recht und schön. Aber das kostet. Wie teuer muss es sein und woher soll das Geld herkommen? Und korrekt, die Frage stellt sich bei solchen ehrenwerten Überlegungen vom Niedrigenergiehaus zum Passivhaus und all diese Maßnahmen. Es kostet. Also das muss man unverblümt so eingestehen.
Vollkommen richtig. Es ist alles mit Kosten verbunden. Und beim Passivhaus ist es so, da zahlen Sie halt die Kosten am Anfang. Und bei anderen Gebäuden, umso schlechter sind, ist das halt ein schleichender Prozess. Mhm. Also, wie gesagt, für mich, die Amortisation von solchen Gebäuden ist natürlich nicht zu vergleichen mit der normalen Amortisation in der Wirtschaft, sondern dort geht Amortisation über den Lebenszyklus. Also, wie lange hält ein Bauteil?
Das ist natürlich, da trifft man den Menschen an einer empfindlichen Stelle, weil der Mensch, da kommt mir vor, wer meine Interpretation nicht gern über so lange Zeiträume denkt und plant und was im Blick hat. Der mittelfristige oder kurzfristige Blick, da tut man sich leichter. Das hat man, genau. Ja, das hat man in Sichtweite.
Genau, das ist vollkommen richtig und ich verstehe das auch vollkommen. Also der Mensch tickt halt einfach so. Mhm. Also das ist vollkommen nachvollziehbar.
Naja, aber wir werden es, vielleicht braucht es dann sowas wie die Extremwetterereignisse, die dann auch unvorhergesehene Schäden verursachen, was man bisher nicht im Blick hatte. Wenn man mit der Nase draufgestoßen wird, dann beginnt man zu handeln. Vorher nicht. Das sind ja so klassische Sachen, das hätte man wissen können, man hätte handeln können, aber man tut es dann erst, wenn es akut wird.
Das ist korrekt und da schauen wir zu beobachten, eben nach solchen Ereignissen passiert immer wieder was oder einiges, bis es wieder in Vergessenheit gerät. Mhm. Aber es ist immer wieder eben ein Anstoß oder es kann ein Anstoß sein, um Maßnahmen zu ergreifen, die Schäden minimieren oder bei Gebäuden den Verbrauch reduzieren und so weiter. Auch bei dem Thema Passivhaus, bestimmte Komponenten aus dem Passivhaus, wie die Fenster mit Dreischeibenverglasung, baut ja mittlerweile jeder ein, zum Beispiel.
Mhm, Wir kommen ja im Lauf der Sendung dann tatsächlich noch drauf, dass es ja, wie sinnvoll es ist, und dazu können wir halt mit unserem kleinen 2 Stunden, die wir da zur Verfügung haben, ein bisschen beitragen, dass man doch ein bisschen vorausschauend blickt und nicht aufs nächste Extremwetterereignis samt Schaden wartet, sondern sein Gebäude, ob jetzt Mieter oder Eigentümer, vorher ein bisschen klimaangepasst, sage ich jetzt mal, gestaltet. Also, wie nennt man, habe ich mal gelesen, klimaresilientes Bauen oder vorausschauende Planung. Das gehört alles damit rein. Bevor wir da hinkommen, jetzt noch zur, Sie haben jetzt ein bisschen einen Ausblick gegeben in Ihren Werdegang, wie Sie bei EZA, beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu gelandet sind. Das sind alles so langjährige Tätigkeiten und langjährige Verbundenheiten. Die Verbundenheit zur Verbraucherzentrale Bayern, diese Kooperation ist ein bisschen jünger, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Das ist richtig. Wir haben das jetzt seit einigen Jahren, ich glaube so circa 5 Jahre.
Am Anfang ist es schon angeklungen, das ist gute Gepflogenheit bei der Verbraucherzentrale, dass man sich nach solchen Kooperationspartnern umschaut, weil man das, was an Beratung Bedarf ist und wäre, kann die Verbraucherzentrale dann in etlichen Fällen halt allein nicht leisten.
Das ist richtig, und man muss wissen, die Verbraucherzentrale wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert, und das Bundeswirtschaftsministerium hat halt gewisse Vorstellungen, wie viele Beratungen durchgeführt werden sollen. Und für die Verbraucherzentrale, also in anderen Bundesländern gibt es schon länger Kooperationen mit sogenannten Energieagenturen, um einfach diese Themen und diese Art der Beratung, wo die Verbraucherzentrale anbietet, Energieberatung, in die Breite tragen zu können und um mehr Beratungen durchzuführen. Das ist der Hintergrund dieser Zusammenarbeit.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Energieberater Peter Andreas Tschische. Mit ihm bin ich in Kempten verbunden. Er arbeitet für EZA, das Energie- und Umweltzentrum Allgäu, in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern. Und jetzt haben wir das ein paar Ausführungen vorausschickend gemacht zu unserem eigenen Thema. Herr Andreas Tschische, wir reden über Extremwetterereignisse, die potenziellen Risiken, die es dadurch gibt, und natürlich dann, wie man dem vorbeugend begegnet. Wenn man zum Beispiel eine Analyse vom Rückversicherer Munich Re nimmt, die zeigen ganz glasklar, Wetterkatastrophen kosten die größten Volkswirtschaften immer mehr Geld und auch Wohlstand. Wir haben ja vorhin darüber geredet, Maßnahmen kosten Geld. Aber Schäden und Reparatur von Schäden kosten schließlich auch Geld. Wenn ich da nochmal weiter zitieren darf. In 8 der 10 Industrieländer sind Schäden durch Wetterextreme gemessen am Bruttonationaleinkommen heute deutlich höher als in den 1980er Jahren. Der Anlass der Veröffentlichung war letztes Jahr die Weltklimakonferenz in Brasilien. Und Deutschland zählt mit einem Anstieg um etwa das 5-fache zu den am schwersten getroffenen Nationen, schreiben die Geowissenschaftler des Versicherers. Da kann man jetzt in nackten Zahlen damit neigen, da wird es einem schwindlig. Das sind riesige Summen in Milliarden, im dreistelligen Milliardenbereich. Also das heißt, die Häufung von Extremereignissen ist kein Zufall, sondern Folge des Klimawandels. Das sagen solche Wissenschaftler bei Munich Re, das sagen Leute vom Gesamtverband der Versicherer. Also da muss man einfach hinschauen, oder?
Das ist korrekt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne von einem Starkwetterereignis betroffen wird, vor allem dem Lokalen, hat einfach in den letzten Jahren enorm zugenommen.
Also das kommt dann nur dazu, dass man, das ist nochmal ein richtig wichtiger Aspekt, dass gerade Starkregenereignisse, die treten ja häufig wirklich so lokal auf, dass sie von Meteorologen auch schwer im Verlauf vorhersagbar sind.
korrekt, die sind schwer vorhersagbar. Man kann eben nie genau sagen, in welchen Gebieten sie auftreten und wie lange sie dann auftreten. Und solche Ereignisse verursachen bei den Schäden einfach enorme Kosten, und die trägt eben in vielen Fällen nicht die Allgemeinheit, sondern der Einzelne.
Die Zahlen sprechen für sich. Und jetzt, was versteht man unter Stark- oder Extremwetterereignis? Gemeinhin, was die Schäden anbelangt, hat man meines Erachtens die Hitze da nicht so sehr im Blick, obwohl sie von den Folgen vielleicht genauso dramatisch oder dramatischer ist. Da wird halt am Gebäude nichts zerstört, aber es setzt den Menschen zu. Von daher, wie täten Sie das einordnen von der Wahrnehmung und von dem, wie man damit umgeht?
Genau, das ist vollkommen richtig. Also auch die Hitze oder so Hitzewellen dürfen auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Sie betreffen halt noch mehr, sag ich mal, ältere Menschen oder Menschen, die eine Vorerkrankung haben. Und dort muss halt entweder über Gebäude, also gekühlte Gebäude, Rückzugszonen geschaffen werden oder ganz allgemein in Städten und Kommunen über die Bepflanzung, über das Angebot an Trinkwasserbrunnen, über Schatten die Möglichkeit gegeben werden, da Rückzugszonen zu schaffen. Genau. Und klar kann man über die, sag ich mal, über die Bepflanzung in Städten, über die Anordnung von Gebäuden, kann man das Ganze abfedern.
Also es wird ja dann wieder schnell viel geschimpft, was weiß ich, Gebäudeenergiegesetz, tun sich viele Leute damit schwer. Aber ich habe jetzt in der Vorbereitung zu der Sendung gelernt, dass sowas sowohl Hitzeschutz, sage ich mal, oder auch wie Hochwasserschutz, da gibt es ja sogar wirklich gesetzliche Vorgaben. Das eine ist das Gebäudeenergiegesetz, und dann gibt es auch ein Wasserhaushaltsgesetz, wo man sich glatt aufs Gesetz auch berufen kann, wo das Parlament, wo der Bundestag schon Vorgaben gemacht hat.
Das ist richtig. Also gerade beim Gebäudeenergiegesetz für Neubauten ist zum Beispiel bei jedem Neubau muss der sommerliche Wärmeschutz also rechnerisch nachgewiesen werden. Mhm. Ansonsten dürfte das Gebäude nicht gebaut werden. Genau.
Man hat ja manchmal den Eindruck, dass gerade die Altbauten ein Problem sind, aber das stimmt nicht unbedingt so. Man kann schon auch beim Neubau viel falsch machen.
Das ist korrekt.
Oder zumindest nicht berücksichtigen.
Genau, das ist korrekt. Also beim Neubau muss man ja eigentlich drauf schauen, und man soll, also im Neubau ist es halt jetzt einfach viel Mode, dass man relativ große Fensterflächen hat, und diese großen Fensterflächen verursachen halt einen großen Wärmeeintrag in das Gebäude. Bei vielen Altbauten ist es so, also so richtigen Altbauten, die haben kleinere Fensterflächen, da ist mehr so das Dach interessant. Umso besser mein Dach gedämmt ist, umso weniger Wärme kommt im Prinzip ins Haus. Die Fensterflächen sind da oftmals gar nicht so relevant, weil die im Verhältnis zu Bauten, also zu neueren Bauten, einfach kleiner sind. Mhm. Auch also, hier kann man allerdings nachrüsten, über Verschattungseinrichtungen zum Beispiel.
Also vielleicht, das muss man sich auch öfter bewusst machen. Ich habe kürzlich einen Artikel zu diesem Thema eben auch mitgelesen. Extremereignisse, Starkregen, Hitzeperioden nehmen auch hier zu. Und da sind wir in unserem Gespräch ja dran, das verändert den Hausbau, sowohl in der Sanierung als auch im Neubau. Und jetzt geht es ja dann doch ein bisschen drum, haben wir vorhin angesprochen, die Kosten. Und es muss aber nicht unbedingt teurer werden. In so einem Artikel, da habe ich da gelesen, man könnte zum Beispiel bei Erdgeschoss-Mindesthöhen, wenn man neu baut, wenn man da schon 30 Zentimeter höher über dem Straßenniveau liegt, würde das schon viel helfen. Statt Treppen müsste man halt eine Rampe machen, dass man Barrierefreiheit mit im Blick haben kann.
Das ist vollkommen richtig. Also es bedingt nicht sehr hohe Mehrkosten. Wichtig ist, dass es von Anfang an so geplant wird. und so ausgeführt wird. Es wird immer dann teurer oder teuer, wenn man das erst hinterher anpasst und Maßnahmen ergreift, wenn das Gebäude bereits steht. Mhm. Also gerade beim Neubau hat man da sehr gute Möglichkeiten und man muss sich mal vor Augen, also in vielen Gebieten von Deutschland wird ja ohne Keller gebaut und wenn ich einen Sockel habe von 30 Zentimeter, und wenn das ganze Gebäude auf einer ebenen Fläche steht, dann bedeutet das schon viele tausende Kubikmeter von Wasser, die am Gebäude anstehen müssten, damit überhaupt irgendwas reinfließt. Mhm. Also von dem her hilft so ein Sockel immer. Und das gibt es auch in Bauvorschriften. Also eben diese Sockelhöhe von 30 Zentimeter.
Mhm. Also da sind wir jetzt genau bei Ihrem Thema. Es gibt viele Schäden, die entstehen durch diese Starkwetter- und Extremwetterereignisse. Aber wenn man entsprechende Maßnahmen vorher trifft, dann muss man zwar zunächst Geld investieren, aber hinterher nicht mehr. Wie würden Sie jetzt sagen, wenn ich es ein bisschen ketzerisch formuliere, eigentlich ist ja dann gerade wurscht, ob ich jetzt investiere und dann entgehe ich dem Schaden oder ich nehme halt den Schaden in Kauf, habe bis dahin, aber muss man keine Gedanken machen und dann tue ich halt zielgenau handeln. Aber das würden Sie sagen, das ist buchstäblich Kopf in den Sand stecken Politik.
Würde ich auch so sehen. Ich persönlich tendiere eher dazu, vorher Maßnahmen zu ergreifen, damit ich hinterher nicht den Schaden beseitigen muss.
Und jetzt sind wir nochmal dabei, was am Anfang auch schon angesprochen wurde. Man könnte meinen, unsere Sendung wendet sich speziell oder vornehmlich an Eigentümer. Aber natürlich sind auch Menschen, die in Miete wohnen, gefragt und können ihren Beitrag leisten. Zumal, um nochmal die Zahl zu nehmen, wir haben ja Wohnungseigentum in Deutschland gerade mal in 47% der Fälle. Der niedrigste Wert in Europa. Also das wäre zwar ein anderes Thema, warum das so ist.
Genau, das ist vollkommen richtig. Auch Mieter können Maßnahmen ergreifen, also die nicht unbedingt viel Geld kosten, beziehungsweise in Absprache mit ihren Vermietern. Es geht um so ganz einfache Dinge wie die Wartung von Dachrinnen, dass die immer frei sind, damit das Wasser entsprechend ablaufen kann. Oder wenn die Waschmaschine im Keller steht, dass zwischen Waschmaschine und dem Abfluss zum Beispiel eine Rückstauklappe eingebaut wird, vor allem wenn die Abflussleitung im sichtbaren Bereich ist, kann man das mit so Rückstauklappe für eine Waschmaschine beginnt bei 50 Euro und die kann jeder, der handwerklich ein bisschen geschickt ist, selber einbauen. Schwieriger wird es bei Dingen, wo man baulich viel verändern muss, ist ganz klar.
Sie haben mir zur Vorbereitung von der Sendung eine schöne Grafik geschickt, also sozusagen ein Musterhaus, 1, 2, 3 Geschosse, Keller, Erdgeschoss, erster Stock und dann das Dach drauf und dann die möglichen Schäden aufgezeigt und die möglichen oder die notwendigen Maßnahmen, die da zu treffen sind, sodass man das ganz anschaulich nachvollziehen kann. Diese Grafik haben wir jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer nicht vorliegen, aber wir werden das in der kommenden Stunde ausgiebig behandeln. Jetzt haben wir mal, denke ich, die Voraussetzungen geschaffen, dass man dieses Bewusstsein ein bisschen hat. Wir haben Extremwetterereignisse und die werden wir wohl nicht mehr wegkriegen, Herr Andreas Tschische, oder?
Das ist vollkommen richtig. Also wir werden in Zukunft mit diesen Ereignissen umgehen müssen und da kann dann halt jeder für sich selber entscheiden, ob er vorher was tun will oder hinterher aufräumen. Also ja.
Sehr, sehr verkürzt und hart gesagt, ja.
Ja, wobei es eben einige Maßnahmen gibt, also gerade bei Eigenheimbesitzern oder auch bei Mietern, da muss man nur denken, muss man es halt einfach mal angehen.
Ja, deswegen gibt es ja sowas wie EZA, Energie- und Umweltzentrum Allgäu, in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern.
Also konkret, ja. Genau. Wir bieten dort eben auch Beratungen an, also gerade die Telefonberatung oder die Beratung in den Beratungsstellen im Allgäu bzw. im EZA-Haus sind ja kostenfrei. Das sind sogenannte halt Einstiegsberatungen, Impulsberatungen. Und da kann sich jeder, wie gesagt, bei uns Informationen holen, wenn er möchte. Mhm. Und das ist ja immer, wäre ein erster Ansatz.
Mhm. Oder auf die Homepage schauen, kostet auch nichts. www.eza-allgäu.de
genau.
Und dann haben wir Bauenergieberatung oder Energieberatung eza-allgäu.de.
Genau, dort sind alle Adressen drin, die Telefonnummern sind drin, also kann ich sich eben dort gerne einen Beratungstermin sichern oder zur Telefonhotline am Dienstagvormittag bzw. Donnerstagnachmittag einfach anrufen.
Was konkret passieren kann und wie man konkret handeln kann und vorbeugen kann, das erfahren wir in der nächsten Stunde. Ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind. Die Leitung München-Kempten steht. Ich denke, das wird in der kommenden Stunde auch so weitergehen. Herzlichen Dank, dass Sie uns beraten, der Energieberater Peter Andreas Tschische von EZA in Kempten. Nach 11 machen wir weiter. Bis gleich. Für Gott derweil.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Wenn Regen zur Sturzflut wird, Hitze Straßen aufbricht und Stürme Bäume auf Häuser und Autos krachen lassen, da spüren wir, wie verletzlich unser Alltag ist. Extreme Wetterereignisse nehmen zu und beeinflussen zunehmend unsere Lebensräume. Schäden in Milliardenhöhe zeigen, kein Bereich bleibt verschont. Und jedes neue Extremwetter verdeutlicht die Dringlichkeit von Prävention und kluger Anpassung. Sowas kann man lesen beim Gesamtverband der Versicherer. Und wir haben vorhin schon gehört, dass auch so jemand wie die Rückversicherer, der Rückversicherer Munich Re, ernstzunehmende Analysen bringt, die man berücksichtigen muss. Die Häufung von Extremereignissen ist kein Zufall, sondern Folge des Klimawandels. Sturzfluten, Starkregen, Hitzewellen, Stürme, sie bedrohen Gebäude, aber auch Gesundheit, die gesamte Wirtschaft und letztlich die Lebensqualität. Und jeder Schadenfall macht klar, wie wichtig Vorsorge ist. Und genau für diese Herausforderungen hat die Verbraucherzentrale ein maßgeschneidertes Beratungsangebot entwickelt und das versuchen sie umzusetzen mit regionalen Partnern, Kooperationspartnern. Zum Beispiel EZA in Kempten, EZA Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Da ist tätig der Energieberater Peter Andreas Tschische. Mit ihm bin ich heute Vormittag verbunden. Nochmal ein herzliches Grüß Gott nach Kempten, Herr Andreas Tschische.
Hallo und Grüß Gott.
Ja, die Ereignisse nehmen zu und Vorsorge ist geboten. Und Sie versuchen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern hier entsprechend zu wirken. Wobei, Sie haben mir gerade nur zu verstehen gegeben, diese Kooperation ist relativ jung, wenn ich es richtig verstanden habe mit der Verbraucherzentrale.
Ja, vor allem für dieses Beratungsangebot. Wir befinden uns hier für das Beratungsangebot derzeit in Abstimmung mit der Verbraucherzentrale Bayern in einer Pilotphase und führen in enger Zusammenarbeit die ersten 150 Beratungen hier im Landkreis Ostallgäu durch. Das Ganze wird dann eben neu bewertet und wird dann zukünftig vorrangig, also in ganz Bayern, eben für Kommunen angeboten. Im Gegensatz zu anderen Beratungsangeboten der Verbraucherzentrale kann das derzeit noch nicht als Einzelberatung gebucht werden. Ist aber mittelfristig so geplant, dass es eben auch als Einzelberatung gebucht werden kann. Wir werden natürlich nach dieser Pilotphase versuchen, eben das Beratungsangebot einfach noch zu optimieren und an gewissen Stellschrauben zu drehen.
Und was man natürlich allemal machen kann, ist auf die Homepages zu gehen von Ihnen und von der Verbraucherzentrale, wenn ich das kurz mal nur erwähnen darf, www.verbraucherzentrale.bayern, www.verbraucherzentrale.bayern oder www.eza-allgäu.de, www.eza-allgäu.de. Wir reden jetzt ganz konkret über Schäden, ganz, ganz konkret an Beispielen. Was weiß ich, wenn eine Mulde überläuft, wenn es eine Dachlawine gibt oder wenn eine Zisterne überläuft oder ein Gulli sprudelt über. Das werden wir jetzt alles in dieser Stunde behandeln, was die konkreten Maßnahmen können. Andersrum, was für Schäden passieren können und was für Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das erklärt uns Peter Andreas Tschische in dieser Stunde. Ja, wenn es nur Regentröpfel wären, dann täte man nicht von Extremwetterereignis sprechen. Aber es ist nun mal so, so kann man es auch bei der Homepage vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nachlesen, ohne Anpassungsmaßnahmen sowie intensive Bemühungen im Klimaschutz werden die bereits großen Schäden durch Extremwetterereignisse mit dem fortschreitenden Klimawandel weiter steigen. Ja, und wie auch der Gesamtverband der Versicherer dann sagt, Vorsorge ist wichtig, klimaresilientes Bauen, ein Schlagwort, vorausschauende Planung, gemeinsames Handeln. Herr Peter Andreas Tschische, Sie als Energieberater, was ist dann gemeinsames Handeln, wenn jetzt ich mich an Sie wende und als Wohnungseigentümer oder vielleicht sogar eben auch als Mieter in Absprache mit dem Vermieter, Sie mal bitte, das Haus, das Anwesen unter die Lupe zu nehmen. Wie gehen Sie da vor?
Also im Normalfall ist es so, wir vereinbaren praktisch einen Termin. Momentan läuft es natürlich noch als Kampagne über Kommunen, aber zukünftig eben auch für Einzelpersonen, die sich über die Verbraucherzentrale oder bei uns um einen Termin bemühen. Wir sind dann vor Ort mit den Ratsuchenden, also Bauherren oder Mieter des Gebäudes, beginnen von außen das Gebäude zu besichtigen, auch den Garten, falls es einen Garten gibt, und arbeiten uns rund ums Gebäude, schauen an, wie die Vegetation um das Gebäude ist, wie groß die Bäume sind, gibt es Mulden in diesem auf diesem Gartengrundstück, wie stark ist die Versiegelung des Grundstückes. Wir schauen uns an, nach Dachrinnen, wie ist der Zustand von Dachrinnen, gibt es Dachflächenfenster, der Zustand der Dachflächenfenster von innen und außen, bei PV-Anlagen, also wenn es noch keine gibt, eben zum Beispiel den Hinweis, dass Glas-in-Glas-Module verwendet werden sollen, die auch Hagel widerstehen, das gleiche gilt für neue Dachflächenfenster, dass die halt dementsprechend ausgeführt sind. Dann schauen wir uns an, wie steht das Gebäude im Verhältnis zur Straße? Kann Wasser abfließen oder fließt es eher zum Gebäude hin? Also so wird Punkt für Punkt abgearbeitet und dann beginnt man dann geht man weiter ins Innere des Gebäudes und da natürlich.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wenn man über Extremwetterereignis spricht, dann eben mit Schaden am Gebäude, dann hat man es doch vorrangig mit Wasser in irgendeiner Form zu tun, weniger mit Hitze. Hitze, wir haben es in der letzten Stunde kurz angerissen, Hitze greift direkt den Menschen an, vornehmlich Menschen, die vielleicht älter sind, die mit dem Kreislauf Schwierigkeiten haben. Aber die Hitze tut jetzt dem Gebäude, der Substanz, zuerst einmal eher wenig. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Auch die Hitze oder die Wärme ist meistens eher so ein schleichender Prozess. Bei einem Starkwetterereignis geht es einfach schnell.
Also ein Starkwetterereignis, verstehen wir landläufig, irgendwas mit Wasser in einer gemeinen Korrekt. Form. Entweder ob ein Bach über die Ufer tritt oder ob Schneemassen kommen oder ob sintflutartige Regenfälle oder Hagel oder eben dann nur in Kombination mit Sturm.
Richtig.
Das, darüber redet man und das sind eigentlich die Ereignisse, auf die man sich vorbereiten muss oder wo man Maßnahmen
treffen muss. Die man sich vorbereiten muss. Die anderen Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz, die kann man so nach und nach ergreifen, das muss man nicht sofort. Und das sommerliche Wärmeschutz zum Beispiel, wenn ein Dach nicht gedämmt ist, dann wird das halt das nächste Mal gemacht, wenn das Dach sowieso neu gedämmt werden muss zum Beispiel. Also da ist nichts, wo man schnell machen muss. Allerdings bei eben so Starkregenereignissen sollte man schon handeln, genau. Und dort einfach schneller.
Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Wir sind auf der Begehung und schauen jetzt langsam ins Haus. Nein, wir haben den Garten jetzt ein bisschen in den Blick genommen. Wie stehen Bäume rum? Eben was gerade für Windereignisse wichtig ist. Jetzt, wie gehen Sie dann weiter vor, wenn Sie mich ins Haus mit Nein nehmen? Und wo geht Ihr Blick hin?
Also vor allem, wenn das Gebäude unterkellert ist, geht man natürlich in den Keller. Man schaut sich dort an oder fragt, ob es in den, meistens hat man irgendeine Waschküche oder kennt ja sowas in der Art im Keller mit einem Gulli, ob dieser Gulli mit einer Rückstauklappe ausgestattet ist oder wenn Waschmaschinen und Waschbecken stehen, gibt es dort Rückstauklappen und gegebenenfalls den Hinweis darauf, dass diese eben nachzurüsten sind. Dann schaut man sich zum Beispiel an, wo stehen denn die Öltanks und Pelletslager. Bei Öltanks, wenn sie im Keller stehen, ist einfach wichtig, dass die gegen Auftrieb gesichert werden, falls diese Keller mal mit Wasser volllaufen sollten. Oder dass die Leute wissen, wo die Hauptsicherungen sind im Keller, wie ist die Elektroinstallation, auch zum Beispiel, wenn die Elektroinstallation erneuert werden muss, der Hinweis, dass zum Beispiel der Schaltschrank nicht mehr im Keller steht oder wenn er im Keller steht, so weit oben wie möglich, um eben dort Schäden auszuschließen. Auch eben erfolgt der Hinweis zum Beispiel, sobald ein bisschen Wasser im Keller steht, also es beginnt, dass dieser Keller eben nicht mehr betreten werden darf. Weil es, auch wenn es nur ein paar Zentimeter sind und es fällt der Türe zu, es kann halt sein, aufgrund vom Wasserdruck, sie bringen diese Türe nicht mehr auf und sind im Keller dann eingesperrt.
Also das sind Überlegungen, die, ich denke, die dem normalen Menschen kommt es zuerst einmal einfach nicht in den Sinn.
Nein.
Weil was Sie da, ich bin jetzt gerade ganz überrascht, was Sie da schildern, wo man, ja, an sowas hätte jetzt nicht gedacht.
Genau, und das versuchen wir eben in diesem Beratungsgespräch aufzuzeigen, also was zu tun ist oder welche Gefahren entstehen, wenn es zu so einem Ereignis kommt und eben schon Wasser eingetreten ist, was man dann auf keinen Fall machen soll. Und beziehungsweise dann halt Punkt für Punkt durchgeht, um zu schauen, wo kann ich Schäden vielleicht vermeiden oder zumindest minimieren.
Was Sie da gerade angesprochen haben mit Sicherungskasten, Hausanschlüsse, das nennt sich im Haus selber auch interessanter Begriff, finde ich, kritische Infrastruktur im Haus. Aber das sind natürlich Maßnahmen, die hat man erst einmal nicht im Griff. Ich muss ja erst einmal mit den Gegebenheiten auskommen.
Korrekt. Das sind dann so Maßnahmen, die man dann immer angeht, wenn sowieso was saniert werden muss. Ansonsten muss ich mir halt der Gefahr einfach bewusst sein.
Weil wir gerade dran sind, man muss sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, aber in dem Zusammenhang, wenn dann was mal gemacht wird, man muss auch schwer das Auge drauf legen, was man dann für Baustoffe nimmt. Da gibt es ja wohl auch etliche Möglichkeiten. Ich habe in einem Artikel gelesen, ein klassischer Estrich, der saugt sich mit Wasser voll. Stimmt das so?
Das ist richtig. Also da vor allem im Normalfall ist es so, zwischen Estrich und der Bodenplatte, da kann ich meistens auch noch Dämmung. Und dort würde halt, wenn dort Wasser eintritt, ist dann zwischen der Bodenplatte und diesem Estrich immer Wasser und Feuchtigkeit. Und das würde halt, wenn das nicht behoben wird, also nicht richtig getrocknet wird, führt das halt zu Schimmel über kurz oder lang. Mhm. Also das führt einfach zu Schäden drauf. Im Gebäude.
Mhm. Schauen wir mal noch, was wo die Risikobereiche sind. Sie haben das jetzt wir haben den Keller schon angesprochen, aber es gibt ja noch etliche andere Sachen. Was weiß ich, auf Ihrer schönen Grafik, die Sie gerne auf eine Präsentation mitnehmen, die Sie mir auch haben zukommen lassen, wo dieses dreistöckige, dreigeschossige Musterhaus steht. Keller, Erdgeschoss, erster Stock. Oben Photovoltaik, da haben wir eine Dachgaube, ein Dachfenster. ja, was alles möglich ist. Der Hagel zerschlägt die Photovoltaik oder das Dachfenster, die Dachrinne läuft über oder Wasser läuft durch die Terrassentür, dann haben wir Wasser im Lichtschacht. Also es gibt natürlich, da wird es einem dann eher schwindelig, wenn man schaut, was alles sein kann. Stellen Sie das fest, dass Kundschaft dann sagt, oh je, oh je, oh je, eigentlich an dem Haus passt ja nichts.
Das kann in Einzelfällen so sein. Es ist aber, es trifft praktisch nie zu oder in den seltensten Fällen zu, dass jede Möglichkeit gegeben ist, dass jeder das volle Potenzial hat an Schaden. Also bei vielen ist so, da gibt es halt nur bestimmte Bereiche, die dort betrachtet werden müssen. Genau.
Mhm. Also Ihre Mustergrafik zeigt natürlich die ganze Palette an möglich, das Maximum an möglichen Schäden auf. Ja. Genau, weil es geht ja dann weiter. Wenn ich da dann schaue ich in die Straße, Straßenkanal voll, Kurzschluss am Außenstrom, dann eben der Gulli sprudelt über und dann auch die Waschbecken gehen dann in Mitleidenschaft und so weiter. Aber dann machen wir doch mal diese gemeine Palette an Schäden noch ein bisschen weiter. Dachlawine lese ich da.
Richtig. Da ist halt wichtig, also wenn neu eingedeckt wird, dass die entsprechenden Schneefanggitter angebracht werden. Vor allem auf diese Seiten des Gebäudes, wo Menschen drunter stehen könnten, beziehungsweise Autos oder wo halt Personen und Schäden zu erwarten sind. Da ist halt einfach wichtig, dass sowas zum Beispiel nachgerüstet wird.
Und ich bin verbunden mit Peter Andreas Tschische, Energieberater bei EZA, dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu in Kempten. Wir reden über Extremwetterschäden am Wohngebäude. Herr Andreas Tschische, ich habe vorhin angesprochen, Straßenkanal voll, wenn man da in Ihrem, ich nenne es jetzt Schaubild, Schaugrafik, um den Menschen, die zu Ihnen in die Beratung kommen, sehr anschaulich zu zeigen, wo Risikopunkte am Haus, am Gebäude sein können. Und dazu zählt natürlich auch der Straßenkanal oder dass der voll ist oder dass Gullis volllaufen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, das ist natürlich fürs Haus gruselig, wenn es von der Straße her drückt, aber da kann der Endverbraucher, Eigentümer, Mieter, wie auch immer, ja nun gar nichts dafür. Inwiefern wäre oder ist da eine Kommune in der Pflicht?
Also hier ist zu unterscheiden, also die Kommune ist in einer gewissen Art und Weise in der Pflicht. Die Kommune legt es auch nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten aus. Es gibt hier bei diesem Überflutungsereignis drei Wahrscheinlichkeiten. HQ häufig, das ist so was alles im Durchschnitt alle 10 bis 20 Jahre auftritt. Dann das HQ 100, also das 100-jährige Hochwasser. Und das ist die mittlere Wahrscheinlichkeit. Und dann die niedrige Wahrscheinlichkeit des HQ extrem, also das 1000-jährige Hochwasser. Im Normalfall ist so ein Straßenkanal auf das HQ 100 ausgelegt eben. Und die Schutzmaßnahmen der öffentlichen Hand sind in der Regel nach dieser statistischen Wahrscheinlichkeit dimensioniert. Nachdem das jetzt natürlich mehr zunimmt und noch größer wird, kommt es halt immer wieder vor, dass es nicht ausreicht. Allerdings können natürlich so Straßenkanäle nicht beliebig groß gemacht werden und für jedes Schadensereignis groß genug dimensioniert werden. Also insoweit sorgen diese Kommunen schon vor, weil es zumindest nach diesem HQ 100 ausgerichtet ist. Also in vielen Fällen reicht es eben aus. Und bei bestimmten Ereignissen läuft halt dann der Kanal einfach über. Also die Kommunen, es ist nicht so, dass die Kommunen nichts tun.
Nein, nein, um Gottes Willen. Ich wollte hier, das war keine Unterstellung, das war einfach nachgefragt, wie am Endverbraucher, am Hausanschluss, kann man ja da zunächst mal nichts tun. Dem ist man ja genauso ausgeliefert, wie wenn der Hagel mir die Photovoltaikanlage zusammenschlägt.
Korrekt. Aber wie gesagt, die Kommunen machen schon was, aber es ist nicht jede Schadensmöglichkeit ausgeschlossen. Das ist dann halt einfach nicht mehr wirtschaftlich.
Dann kommen wir doch gleich zu den konkreten Maßnahmen. Wenn jetzt sowas Unschönes passiert, es drückt das Wasser in den Keller, in die Waschküche. Und Sie haben es im Vorgespräch mal angedeutet, also Wasserschaden im Keller geht, Schmutzwasser geht, aber Fäkalienabwasser ist nochmal eine andere Nummer.
Richtig, weil das die Verunreinigung im Gebäude einfach noch mal Vielfaches höher, wie wenn einfach Grauwasser ins Gebäude läuft oder normales Wasser. Das können Sie abpumpen und sauber machen und der Fall ist dann wieder mehr oder weniger erledigt, bis auf die Dinge, die Sie halt im Keller gelagert haben. Wenn es in einem Gebäude öfters passiert, ist halt die Empfehlung, viele Dinge einfach auf erhöht aufzustellen, was weiß ich, wie die Waschmaschine auf einen Sockel, den untersten Regalboden halt nicht voll zu machen, um den Schaden zu minimieren, auch bestimmte wertvolle Gegenstände halt einfach nicht im Keller lagern. Mhm, mh. Also das ist so ein ganz, das ist eine Maßnahme, die nichts kostet, aber ja. im Fall von einem Schaden, den Schaden minimieren kann, genau.
Also wenn jetzt von mir ausgehe, an sowas denkt man erst einmal nicht. Also denke ich erst einmal nicht, wenn ich da was im, ich tränke jetzt gerade den eigenen Kellerraum, den wir da im Haus, der uns da zur Verfügung steht. Also wurden mehrere Parteien drin und da ein Kellerabteil, das ist unsere, ziemlich klein und der ist voll geräumt mit allem Gerümpel und also vom Boden bis an die Decke. Das ist nicht klug so.
Also ehrlicherweise, bis vor einigen Jahren, wo ich mit dem Thema noch nicht befasst habe, habe ich auch nicht daran gedacht. Also ich bin erst darauf gekommen, ich habe eine Tante, die in Immenstadt gewohnt hat und da war das Pfingsthochwasser, ich glaube 2003 und da wird einem sowas bewusst dann. Und aber intensiv habe ich mich erst seitdem wir eben diese Beratungsaktion anbieten, einfach intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Und ja, also vorher war das für mich auch nicht so präsent.
Mhm. Dann bleiben wir bei den Maßnahmen im Keller. Sie haben bei dieser Grafik, die Sie da zu Beratungen mitbringen und mir auch zur Verfügung gestellt haben, sehr anschaulich. Da steht dann hier, Kellergulli mit vorgehaltenem Material verstopfen. Da steht dann, also mit Verlaub, das kommt mir jetzt eher sehr hemdsärmlich vor, wenn ich da nur einen alten Pullover reinstopfe. Was bringt das noch? Also oder was ist der Hintergedanke?
Der Hintergedanke ist, das ist eine Maßnahme, die kostet praktisch nichts. Also es gilt nicht nur der Pullover, sondern der Pullover federt das Ganze ab. Alter Pullover, darüber wird ein Brett gelegt, welches größer ist wie der Gummi. Also der Pullover dient wie so eine Art Dichtung. Sie können auch ein Dichtungsgummi unter das Brett kleben und darauf kommt dann entweder ein sehr großes Gewicht, besser wäre ein sogenannter Stempel, also wie so Stahlstütze, die man eben aufdrehen kann, mit der Kellerdecke verspannt werden, damit...
Ach so, über den Quer, also durch die ganze Raumhöhe durch. Aha, und genau, dann genau. Die Kraft durch das Gegen, also das sich anstemmen gegen die Decke.
Mhm. Genau. Wenn Sie keine Rückstauklappe in Ihrem Gulli haben, bei Neubauten ist die Rückstauklappe eigentlich sowieso vorgeschrieben. Allerdings, in so einem älteren Gebäude, wenn die eingebaut werden muss, ist das natürlich mit größeren baulichen Maßnahmen verbunden. Sie müssen diesen Gulli aufstemmen, im Normalfall durch einen Handwerker. Und da ist man halt gleich mal mindestens 2000 Euro los. Also das ist einfach nicht günstig. Und das ist halt so eine Maßnahme, die man selber machen kann, mit eben diesem Brett und dem Gewicht. Der große Nachteil ist halt der, Sie müssen immer im Haus sein, wenn es zu einem Extremwetterereignis kommt. Die Rückstauklappe macht das automatisch. Allerdings muss man auch wissen, Rückstauklappen sind jährlich zu warten, einfach sauber zu machen.
Noch ein ganz empfindlicher Punkt sind ja Kellerfenster, Kellerschächte. Was empfehlen Sie da von einfach bis teuer? Was kann man da tun?
Also die einfachste Maßnahme ist die, indem man praktisch sich Plexiglas beschafft und das von außen vollflächig auf das Kellerfenster legt im Schadensfall. Man muss sich einfach halten, ein bisschen verspannt und das Plexiglas schließt sich dann praktisch an das Kellerfenster an und es tritt kein Wasser mehr ein. Das ist natürlich auch wieder eine Maßnahme, da müssen Sie im Fall eines Extremwetters vor Ort sein. Andere Maßnahmen sind natürlich die, Entschuldigung, dass die Fenster getauscht werden. Und zwar hochwassertaugliche oder halt wasserhemmende Fenster, die halt bis zu einem gewissen Wasserdruck dem Ganzen standhalten. Und solche Fenster, bei wasserdichte Fenster, die garantieren eben, dass 24 Stunden zum Beispiel den Wassereintritt abzuhalten. Das ist die teuerste Variante. Es gibt da noch Zwischenlösungen, allerdings werden die in meisten Fällen durch Fachhandwerker ausgeführt. Es gibt auch Hochwasserschutzfenster zum Selbstinstallieren, die beginnen bei ca. 1000 Euro. Oder Acrylschott ohne Luke, also da gibt es eigene Versand. Also das kann man online bestellen oder in einem gut sortierten Baumarkt bestellen. So Systeme kaufen, sie entweder selber einbauen oder einbauen lassen. Aber das ist natürlich das billigste, so Acrylschott ohne Luke beginnt bei ca. 500 Euro, wenn man es selber einbaut. Wenn man nichts so weitermachen will, kann man halt bei Lichtschächten sich Sandsäcke oder sowas anschaffen, also so mobile Sperren. Das können Sandsäcke sein, das können aber auch mobile Sperren sein, die praktisch dann eingespannt werden. Genau, das sind aber wieder Maßnahmen, wo sie immer vor Ort sein müssen.
Wenn man jetzt die, wenn ich nochmal auf ihr Schaubild schaue, diese Grafik und mir das Haus ansehe, dieses dreigeschossige, ein eben Keller, die neuralgische das neuralgische und empfindliche Stockwerk und dann halt auch das Dach und da ein Schwachpunkt unter Umständen die Dachrinne, die verstopft ist.
Genau. Bei Dachrinnen sollte man halt regelmäßig schauen, einmal im Jahr, wie viel Laub in der Dachrinne oder wie viel Schmutz sich dort angesammelt hat und das dann gegebenenfalls eben reinigen oder reinigen lassen, weil nicht bei jedem Gebäude ist ja die Dachrinne so einfach zugänglich, beziehungsweise da können ganz schöne Höhen entstehen und ist natürlich dann auch gefährlich, wenn man da einfach nur eine Leiter anlehnt und das selber macht. Also man sollte das immer gesichert machen.
Jetzt schaue ich da gerade, da, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen, hier geht eine Treppe runter in den Keller. Käme dann unter Umständen wieder ein Sandsack zum Einsatz.
Genau, da kommen Sandsäcke zum Einsatz. Noch besser ist natürlich, wenn es neu gebaut wird, dass dort eben Absätze da sind, also Schwellen, damit es eben nicht von Haus aus reinlaufen kann. Und was natürlich auch bei so Kellerabgängen zu empfehlen ist, dass dass der Abgang überdacht ist, damit es einfach nicht direkt dort bei Starkregen einfach reinregnet, sondern das Ganze ist überdacht und somit wird einfach die Gefahr minimiert. Wenn es keine Aufkantung gibt, hat man natürlich die Möglichkeit, diese später zu schaffen. Das ist natürlich mit Kosten verbunden oder halt alternativ wieder Sandsäcke oder halt so entsprechende Säcke vorhalten, um dem entgegensteuern zu können, damit eben dort nichts in diesen Keller läuft.
Sind Ratschläge
weitere Möglichkeit wäre natürlich die Kellertüre, wenn die Kellertüre hochwasserdicht ausgeführt wird, aber das ist natürlich auch wieder mit entsprechenden Kosten verbunden.
Also das muss man, ich will nicht sagen leider, aber das muss man einfach festhalten, wenn man diese ganzen Maßnahmen, diesen ganzen Schutz, diese ganze Prävention gut und sehr effektiv betreiben will, dann wird es doch kostenintensiv. Auch wenn Sie gerade schon, das ist ja dann auch wieder ein bisschen tröstlich, auch wenn Sie schon geschildert haben, man kann auch mit einfachen Mitteln und einfachen Maßnahmen und vor allem Bewusstsein und Überlegung den ganzen Risiken schon begegnen.
Korrekt, genau. Also man kann es mit einfachen Maßnahmen, am einfachsten natürlich im Neubaubereich, da kann ich das einfach mit einplanen und das sind dann im Normalfall auch keine so großen Mehrkosten damit verbunden. Die kostenintensiv sind am höchsten eben bei bestehenden Gebäuden, wenn noch nichts gemacht ist. Und wenn das Gebäude zum Beispiel das Erdgeschoss nicht ein bisschen erhöht steht. Bei so vielen, sage ich mal, Mehrfamilienhäusern aus den 60er und 70er Jahren beginnt man immer im Hochparterre. Das ist eigentlich schon optimal. Da kann nur noch im Keller was passieren, aber nie im Normal- oder in seltensten Fällen im Erdgeschoss. Und bei Einfamilienhäusern ist halt oftmals schick, dass man eben auf diesen 30 cm Sockel verzichtet, um eben ebenerdig in den Garten gehen zu können, beziehungsweise barrierefrei durch die Haustüre ins Gebäude kommt. Allerdings hat man dann einfach Nachteile bei so Extremwetter.
Da muss man halt abwägen und in vielen Fällen ist es ja aber auch gut, in Einklang zu bringen, sind vielleicht auch Gewohnheiten, weil Sie gerade sagen, es ist halt schick, wenn es ebenerdig so nahe geht. Jetzt mal abgesehen davon, dass Barrierefreiheit immer ein erstrebenswertes Ziel ist.
Genau, und Barrierefreiheit ist nie umsonst, also von den Kosten her gesehen.
Über Starkregenereignisse oder Extremwetterereignisse rede ich mit dem Energieberater Peter Andreas Tschische, zugeschaltet in Kempten. Herr Andreas Tschische, ich darf nochmal von der Homepage vom Gesamtverband der Versicherer zitieren, wo es glasklar gesagt wird, jeder Schadenfall macht klar, wie wichtig Vorsorge ist. Durch klimaresilientes Bauen, vorausschauende Planung, gemeinsames Handeln. Für dieses gemeinsame Handeln und die vorausschauende Planung haben Sie uns schon ein paar Beispiele jetzt gegeben. Und dann steht hier noch, wie wichtig Vorsorge ist durch verlässlichen Versicherungsschutz. Was sagen Sie zum Versicherungsschutz aus Ihrer Sicht allgemein?
Also aus meiner Sicht ist natürlich der Versicherungsschutz sehr wichtig, wobei wir als Energieberater natürlich nicht zur Versicherung beraten. Allerdings ein paar ganz grundsätzliche Dinge muss man unterscheiden zwischen der Wohngebäudeversicherung und der Hausratsversicherung. Die Wohngebäudeversicherung beinhaltet alles das, was fest verbaut ist, die Hausratsversicherung alle Teile, die beweglich sind. Und in der Standardversicherung, ganz egal ob Wohngebäude oder Hausrat, sind immer Feuer, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Hagel, Leitungswasser und Überspannung zum Beispiel enthalten. Es ist allerdings wichtig, dass man den Versicherungsschutz aus meiner Sicht erweitert, und zwar auf die Elementarschäden. Das bedeutet eben beim Gebäude Schutz eben bei Überschwemmung durch Starkregen und Hochwasser und vor allem den Rückstau. Dann Glasbruch durch Hagel und wenn man eben PV-Anlage, Solarthermie oder Geothermie und Wärmepumpenanlagen hat, das ist eben in dieser Zusatzversicherung, also Elementarversicherung, mitversichert. Und das Gleiche gilt eben auch bei den beweglichen Teilen, dass eben Schäden, welche durch den Rückstau entstanden sind und Glasbruch an beweglichen Teilen eben mitversichert sind. Also aus unserer Sicht reicht es nicht aus, wenn man nur die Standardversicherung hat. Genau, und deswegen unsere Empfehlung.
Nochmal für mich, bewegliche Teile, was muss ich nochmal konkret darunter verstehen? Ein Möbelstück oder sowas?
Möbelstücke, Lampen, Fahrräder, das Auto, keine technische, die Spülmaschine. Genau. Allerdings muss man auch dazu sagen, es wird mittlerweile auch schwerer, dort Versicherer zu finden, beziehungsweise in bekannten Hochwassergebieten sind natürlich auch diese Versicherungen teuer.
Natürlich. Also. Ja. Also es gibt viel zu tun, aber die gute Nachricht ist ja auch, denke ich, was Sie heute in den vergangenen zwei Stunden vermittelt haben, man kann auch was tun, Maßnahmen ergreifen sollte man auf jeden Fall und das kann man von relativ schlicht und preiswert oder mit wenig Aufwand, natürlich bis zu ziemlich hohen Kosten, aber jedenfalls jedes neue Extremwetter verdeutlicht die Dringlichkeit von Prävention und kluger Anpassung. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen, Herr Andreas Tschische.
Genau, so ist es auf den Punkt zu bringen, so ist auch korrekt. Also kann jeder für sich selber entscheiden, welche Maßnahmen er ergreifen möchte. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man sich schon auf jeden Fall mit diesem Thema befasst und für sich eine Strategie entwickelt.
Dazu haben wir heute hoffentlich beigetragen, damit nämlich nicht aus Risiken unumkehrbare Schäden werden. Und das gilt für Mieter, Eigentümer, Bauherren, Kommunen, Planer und ja zum Schluss auch, weil wir es noch angesprochen haben, Versicherer natürlich. Ich sage ein ganz großes Vergelt's Gott an den Energieberater Peter Andreas Tschische von EZA, dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu in Kempten, als regionaler Partner der Verbraucherzentrale Bayern. Ja, vergelt's Gott und für Gott nach Kempten, Herr Andreas Tschische.
Ja, Herr Hesselsberger, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch und schöne Grüße nach München ins Studio.